Ich bete nochmal mit uns. Ja, Herr, wir danken dir für dein Wort. Danke, dass es unser Licht auf unserem Weg ist. Und wir bitten dich, dass du uns ja, durch dein Wort erleuchtest und dass dein Heiliger Geist uns lehrt heute Morgen, unser Tröster und Ermutiger ist. Und dass du uns ja, dazu befähigst, dein Wort in unsere Herzen aufzunehmen und dass es in unseren Herzen Wurzeln schlägt und Frucht bringt. Amen. Bei Alena und mir kommt es ab und zu vor, dass wir uns mal, ja, streiten ist vielleicht zu viel gesagt, aber uns auch mal in die Haare bekommen. Wir haben eine Meinungsverschiedenheit und oft ist das eigentlich der Fall über Kleinigkeiten. Und ja, klar, in dem Moment ist das dann immer total wichtig und ganz wichtig, worüber wir da sprechen und dass wir nicht von unserem Standpunkt abrücken. Aber wenn sich dann die Gemüter wieder etwas beruhigt haben und wir mit etwas Abstand auf die Situation schauen, dann müssen wir oft lachen, über was für eine Kleinigkeit wir uns da gestritten haben. Und wir verstehen dann oder merken wieder, hey, Gott hat uns zusammengetan als Ehepaar, dass wir Jesus Christus und die Gemeinde widerspiegeln, dass wir einander lieben, das ist doch das, was wirklich wichtig ist. Und dann streiten wir uns wegen solchen Kleinigkeiten. Und ein bisschen so dieses Abstand gewinnen und mit dem großen Blick auf das große Ganze, auf das, was wirklich wichtig ist, mit dem auf unser Leben zu schauen und auch auf unsere Meinungsverschiedenheiten, das möchte, dass Paulus wir das tun. Und darum geht es heute in unserem Textabschnitt im Römerbrief, dass wir erneut sehen, was ist eigentlich wirklich wichtig. Die richtige Perspektive einnehmen und uns dann in diesen Meinungsverschiedenheiten, über die wir auch schon in den letzten Wochen gesprochen haben, das sind Meinungsverschiedenheiten über untergeordnete Fragen, dass wir uns daran nicht auseinanderdividieren oder überwerfen oder verurteilen, verachten und uns streiten. Und er sagt, von dem, wofür wir als Gemeinde existieren, nämlich nichts Geringeres als für die Anbetung Gottes, lässt sich doch ableiten, welche Haltung wir gegenüber unseren Geschwistern einnehmen sollten. Nicht nur, aber vor allem auch in Meinungsverschiedenheiten. Und ich lese uns den Predigttext aus dem Römerbrief, Kapitel 15, die Verse 1 bis 6. Da haben wir Starken die Pflicht, die Schwächen derer, die nicht so stark sind wie wir, zu tragen und nicht wohlgefällig an uns selbst zu denken. Nein, jeder von uns lebe dem Nächsten zu gefallen, ihm zum Besten, zu seiner Erbauung. Denn auch Christus hat nicht sich selbst zu gefallen gelebt, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. So ist ja alles, was vor Zeiten geschrieben worden ist, für uns zur Belehrung geschrieben, damit wir durch standhaftes Ausharren und durch den Trost, den die Schriften gewähren, an der Hoffnung festhalten. Der Gott aber, von dem standhaftes Ausharren und Trost kommen, möge euch dazu verhelfen, einen einträchtigen Sinn untereinander nach der Weise Christi Jesu zu besitzen, damit ihr einmütig mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus preisen könnt. Was Paulus hier schreibt, das lässt sich mit einem Satz eigentlich zusammenfassen. Paulus ruft uns dazu auf, Jesus Christus nachzuahmen, durch die Befähigung des Heiligen Geistes zur Ehre Gottes des Vaters. Und wir wollen uns diese drei Teile nacheinander jetzt anschauen. Erstens die Berufung, Jesus Christus nachzuahmen, dann als zweites die Befähigung durch den Heiligen Geist und dann als drittes sprechen wir über das Ziel, nämlich die Anbetung Gottes des Vaters. Und ihr seht vielleicht, dass diese drei Punkte sich an die Dreieinigkeit anlehnen. Also Jesus Christus nachahmen, befähigt durch den Heiligen Geist zur Ehre Gottes des Vaters. Die Dreieinigkeit ist nicht einfach nur ein dogmatisches Bekenntnis, sondern es ist sehr praktisch verankert in unserem Leben als Christen. Also starten wir gleich mit dem ersten, die Berufung, Jesus Christus nachzuahmen. Das sehen wir in den ersten drei Versen. Und Paulus greift hier nochmal die zwei Personengruppen aus Römer 14 auf, die Starken und die Schwachen. und sagt dann eigentlich etwas ganz Wunderbares, nämlich, dass die Starken die Pflicht haben, die Schwächen der nicht so Starken zu tragen. Wir sind manchmal mit unseren Jungs im Schwarzwald und dann gehen wir wandern, ganz zur Freude unserer Kinder. Und dann kommt es schon mal manchmal vor, dass die kleinen Beine müde werden. Und was machen wir dann? Ja, entweder tragen wir ihren Rucksack oder wir nehmen sie selber Huckepack und tragen sie ein Stück. Und das ist das, worum es Paulus hier geht, dieses Tragen. Er verwendet dieses Wort auch im Galaterbrief, in Galater 6, Vers 2, da sagt er, traget einer des anderen Lasten, so werdet ihr dadurch das Gesetz Christi erfüllen. Paulus sagt, wir Starken, und er bezieht sich in dieser Gruppe mit ein, wir Starken haben eine Verantwortung. Unsere Stärke, die wir haben, ist eine Gabe von Gott, die wir zum Wohl unserer schwächeren Geschwister einsetzen sollen. Wir sollen nicht an uns selbst denken, sondern wir sollen an den anderen denken. Und dadurch sind wir dann, sagt er, eine Widerspiegelung Jesu Christi und seines Lebens, seines Dienstes hier auf Erden. Wir haben vorhin schon auch am Anfang des Gottesdienstes einen Vers gehört, wo ja über Jesu Dienst und Leben berichtet wurde. Und auch in Matthäus 8, Vers 16 lesen wir über Jesus. Als es dann Abend geworden war, brachte man viele Besessene zu ihm. Und er trieb die bösen Geister durchs Wort aus und heilte alle, die ein Leiden hatten. So sollte sich das Wort des Propheten Jesaja erfüllen, der da sagt, er hat unsere Gebrechen hinweggenommen und unsere Krankheiten getragen. Und hier haben wir wieder dieses Wort tragen. Jesu Dienst, Jesu Leben bestand im Großteil eigentlich darin, die Schwachheiten, die Krankheiten und die Sünden seines Volkes zu tragen. Das heißt, sich auf barmherzige Weise dieser Lasten anzunehmen und sie auf seine Schultern zu nehmen. Dafür ist Jesus in die Welt gekommen, als unser Lastenträger, der all das, was uns bedrückt und belastet, auf sich nimmt. Und er tat das tatsächlich unter Einsatz seines eigenen Lebens. Wir lesen das in Vers 3. Da ist ein Zitat aus Psalm 69 und Paulus bezieht dieses Zitat auf Jesus Christus. Und da betet der Psalmist zu Gott, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Und Jesus Christus lebte für Gott, dafür ist er in die Welt gekommen und er nahm dann als der Gesalbte Gottes die Beschimpfungen, die sich eigentlich gegen Gott gerichtet haben, auf sich. Und er nahm das Leid, was, sag ich mal, auch uns hätte treffen sollen, nahm er auch auf sich. Er nahm all das auf sich in seinem Leiden und vor allem in seinem Sterben am Kreuz. Und Paulus zitiert diesen Vers, was sich über das Leiden Jesu, was über das Leiden und Sterben Jesu geht, und sagt, hier wird am deutlichsten, dass Jesus eben nicht für sich selbst gelebt hat, dass er nicht um sich selbst zu gefallen gelebt hat, sondern dass er stattdessen für Gott und letztlich auch für uns gelebt hat. Und was er getan hat, damit diente er nicht sich selbst, sondern er diente uns. Und er rettete uns, die wir an ihn glauben, durch diesen selbstlosen Liebesdienst. Und Paulus sagt, diese Selbstaufopferung, die den anderen höher achtet als sich selbst, die ist für jeden von uns, Vers 2, der an Jesus glaubt, das Vorbild, dem wir nacheifern sollen. Wir sollen also bereit sein, uns selbst hinten anzustellen, uns selbst zu verleugnen und dann Vers 3 zum Besten oder zur Erbauung unserer Geschwister im Glauben leben. Und oft ist es ja vielleicht unsere natürliche Tendenz, erstmal zu fragen, was brauche ich, was tut mir gut? Aber Paulus sagt, wir sollen eigentlich viel mehr fragen, was tut dem anderen gut? Was braucht der andere? Wie kann ich dem anderen dienen? Und Paulus verwendet hier Wörter, die heute nicht mehr so verwendet werden, zu gefallen sein. Und das kann, also in der Bibel wird das manchmal negativ und auch positiv verstanden. Wir sollen an anderen Stellen, sagt Paulus, es nicht so leben, dass wir den Menschen gefallen, sondern dass wir Gott gefallen. Und im Negativen auch auf Menschen bezogen, ist es vielleicht so diese Kriecherei, dieses Einschleimen. Und wir alle kennen diesen typischen Schleimer, der dann zu dem Lehrer geht und sagt, ja, darf ich bitte deine Tasche tragen? Und er lebt, um dem Lehrer zu gefallen, oder er tut das. Aber eigentlich ist es am Ende wieder sehr egoistisch, weil er sich natürlich davon erhofft, dann gute Noten zu bekommen oder einen guten Stand bei dem Lehrer zu haben. Und das ist nicht das, was Paulus meint hier, wenn er sagt, wir sollen den anderen gefallen. Also wir sollen nicht quasi uns bei den anderen einschleimen. Paulus verwendet es hier wirklich im Positiven, im Sinne von etwas zu tun, womit Wohlgefallen erregt wird. Und das ist gut und richtig und für uns erstrebenswert, sagt Paulus. Und eine Frage, die diese Haltung für mich sehr gut ausdrückt, ist die Frage, kann ich dir helfen? Kann ich dir helfen? Und ich erinnere mich an mehrere Situationen, wo Alena oder ich mit den drei kleinen Kindern und Gepäck und Kinderwagen irgendwo unterwegs waren an einer Bahnhofstreppe und dann tatsächlich sich jemand über uns erbarmt hat und gesagt hat, kann ich dir helfen? Kann ich euch helfen? Und das klingt vielleicht lächerlich, aber für mich hat diese Frage, das hat mich immer tief berührt und dankbar gemacht, wenn jemand, sage ich mal, sich selber die Mühe gemacht hat, nicht nur Kopfhörer im Ohr und Tunnelblick und ich gehe jetzt meinen eigenen Weg, sondern zu gucken, ist da jemand, der meine Hilfe braucht, nicht nur an sich selbst gedacht hat, sondern auch an andere, um zu helfen. Und denk mal darüber nach, wie das unsere Gemeinde verändern würde, wenn jeder von uns so leben würde, wie Paulus das hier sagt, dem Nächsten zu gefallen, ihn zum Besten, zu seiner Erbauung. Wenn wir alle häufiger fragen würden, kann ich dir helfen? Kann ich dir eine Last abnehmen? Wie kann ich dem anderen denn etwas Gutes tun, etwas geistlich Gutes tun? Wie kann ich ihn im Glauben ermutigen? Wie kann ich ihn fördern? Wenn ich nicht zuerst an mich denken würde, sondern daran, was meinen Geschwistern hilft. Im Philipperbrief zeigt Paulus, dass genau das unser aller Berufung ist, Jesus Christus nachzuahmen. Und er schreibt da, wenn es bei euch irgendeine Ermutigung durch Christus gibt, einen liebevollen Trost, Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt, Barmherzigkeit und Mitgefühl, dann macht meine Freude vollkommen, indem ihr in derselben Einstellung und Liebe von ganzem Herzen zusammensteht. Tut nichts aus Streitsucht oder Ehrgeiz, sondern seid bescheiden und achtet einer den anderen höher als sich selbst. Denkt nicht nur an euer eigenes Wohl, sondern auch an das des anderen. In euch soll die Einstellung regieren, die auch in Christus Jesus war. Also Paulus sagt, diese Selbstlosigkeit, das ist das, was Jesus vor allem ausgezeichnet hat. Und dem sollen wir nacheifern. Paulus hatte das so in dieser Lesung gesagt, folgt meinem Beispiel nach, so wie ich dem Beispiel Jesu Christi folge. Und jetzt könnte man ja völlig berechtigterweise fragen, aber wie ist das denn möglich? Wie kann man denn so leben? Wo bekomme ich denn die Kraft her, Christus wirklich nachzuahmen auf diese Weise? In den nächsten Versen erinnert Paulus uns daran, dass wir in dieser Berufung nicht auf uns alleine gestellt sind und die Kraft für ein solches Leben irgendwie in uns selbst finden müssen, sondern dass wir mit Kraft von oben ausgestattet werden müssen, dass wir von dem Heiligen Geist dazu befähigt werden müssen. Und ich lese uns dazu nochmal die Verse 4 und 5. Da schreibt er, so ist ja alles, was vor Zeiten geschrieben worden ist, für uns zur Belehrung geschrieben, damit wir durch standhaftes Ausharren und durch den Trost, den die Heiligen Schriften gewähren, an der Hoffnung festhalten. Der Gott aber, von dem standhaftes Ausharren und Trost kommen, möge euch dazu verhelfen, einen einträchtigen Sinn untereinander nach der Weise Jesu Christi zu besitzen. Diese Verse zeigen uns, dass das, was wir brauchen, um das christliche Leben zu führen und insbesondere um Jesus nachzuahmen, dass das von Gott kommt. Paulus schiebt hier eigentlich diesen Vers 4 so ein bisschen ein, wahrscheinlich animiert durch dieses Zitat aus dem Alten Testament, wo er diesen Psalm zitiert hat, schreibt er für uns diese wichtige Erinnerung, dass alles, was vor Zeiten geschrieben worden ist, für uns zur Belehrung geschrieben wurde. Und Belehrung ist für Paulus nicht einfach Information für den Kopf, sondern Belehrung findet bei Paulus seine Vollendung immer in einem veränderten Leben, das sich darin zeigt, dass, sage ich mal, das Leben sich auch praktisch verändert. Und wenn wir also fragen, wie können wir Christus nachahmen, dann würde Paulus sagen, wir müssen es lernen. Das ist uns nicht automatisch gegeben. Wir müssen gelehrt werden. Und der Ort oder das Mittel dieses Unterrichts ist, wie er sagt, alles, was vor Zeiten geschrieben worden ist. Und später kürzt er das dann ab, indem er einfach sagt, die Schriften. Das ist, sage ich mal, Gottes Wort, die Bibel. Und für Paulus war klar, dass letztlich diese Kraft für ein verändertes Leben in der Bibel zu finden ist. Gottes Wort ist eine Kraft, die unser Leben verändert. Denn in der Bibel sind nicht einfach menschliche Geschichten aufgeschrieben, menschliche Erfahrungen mit Gott, sondern die Bibel ist Gottes Wort, weil die Bibel vom Heiligen Geist inspiriert worden ist, vom Heiligen Geist gegeben worden ist. Und der Heilige Geist benutzt heute genau noch die Worte der Bibel, um Menschen zu lehren und zu verändern. Der Heilige Geist wird auch als unser Lehrer bezeichnet, aber er lehrt uns nicht auf direkte Weise durch persönliche Offenbarung, sondern er tut das durch das, was geschrieben worden ist. Er verwendet die Bibel, das Wort, was er selber inspiriert hat, um dann zu uns durch die Bibel, durch Gottes Wort zu sprechen. Und es sind, wie Paulus sagt, die Schriften, die uns Trost gewähren, wodurch wir dann in die Lage versetzt werden, an der Hoffnung festzuhalten. Und dass all das wirklich ein Werk des Heiligen Geistes ist, sehen wir ein paar Verse weiter in Vers 13. Da lesen wir nämlich, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ganz praktisch bedeutet das, dass die Bibel in unserem Leben als Christen einen hohen Stellenwert haben sollte, als das lebendige Wort Gottes, das der Heilige Geist gebraucht, um uns zu lehren, uns Jesus ähnlicher werden zu lassen und ihn nachzuahmen. Und ich kenne aus meinem eigenen Leben die Versuchung, die Bibel so, ja, pflichtweise vielleicht auch zu lesen und zu sagen, ja, ich lese jetzt die Bibel, aber an diesen Versen sehen wir, wie wichtig es ist, dass wir die Bibel betend lesen, dass wir, wenn wir die Bibel lesen, Gott gleichzeitig bitten, tröste mich durch dein Wort, ermutige mich durch dein Wort, zeige mir Jesus, zeige mir, wo du mich verändern möchtest, lehre mich, wie ich Jesus nachahmen kann, stärke mich in der Hoffnung, sodass ich bereit bin, mich selbst zu verleugnen und für dich und für andere zu leben. Dass wir die Bibel wirklich mit Hingabe vor Gott auch lesen und ihn im Gebet bitten, dass er durch seinen Heiligen Geist das tut, was er in unserem Leben tun möchte. Und beten ist auch das, was Paulus hier macht und so zum Ausdruck bringt. Es ist der Tröster, der Geist Gottes, von dem standhaftes Ausharren und Trost kommen. Paulus betet, möge Gott, von dem aller Trost und alles standhaftes Ausharren kommen, möge er euch dazu verhelfen, einen einträchtigen Sinn untereinander nach der Weise Jesu Christi zu besitzen. Und in dieser Stelle im Philipperbrief, die ich gerade gelesen habe, sehen wir, beides hängt zusammen, beides gehört zusammen. Die Einstellung der Demut, die den anderen höher achtet als sich selbst, und Einmütigkeit, Einheit untereinander zu haben. Und ich denke, dieser Zusammenhang ist vor allem dieser, dass diese Einmütigkeit vor allem dadurch erreicht wird, in der Gemeinde diese Einmütigkeit, dass alle in der Weise Jesu Christi den anderen höher achten als sich selbst. Ich habe das mal sehr gut in einer Hochzeitspredigt illustriert gehört. Da hat jemand gesagt, dass die zwei Ehepartner sind wie die zwei unteren Punkte eines Dreiecks. Und je mehr sie so werden wie Jesus Christus, der quasi oben in der Mitte steht, desto näher kommen sie sich auch einander. Das heißt, wenn wir auch in der Gemeinde je mehr so werden wie Christus, desto einmütiger werden wir auch untereinander. Und Paulus betet hier also nicht dafür, dass die Schwächeren ihre unausgereifte Theologie hinter sich lassen und endlich mal zur richtigen Erkenntnis kommen, sondern er betet auch nicht dafür, dass die Gemeinde in allen Fragen irgendwie dieselbe Meinung hat und dass dadurch dann Einheit zustande kommt, sondern er betet für eine ganz andere Form und ich finde eine viel herrlichere Form von Einheit. Er betet nämlich dafür, dass sie durch den Heiligen Geist in die Lage versetzt werden, einander in Demut zu lieben und anzunehmen, trotz ihrer Unterschiede. Und das ist eigentlich die Schönheit der Einheit in der Gemeinde. Es ist nicht, dass wir alle gleich sind oder dass wir alle das Gleiche denken. Das sind wir auch nicht. Wir sind sogar ein ziemlich bunter Haufen, sondern es ist eine Einheit in Christus Jesus. Durch sein Werk am Kreuz sind wir eins geworden, weil wir alle durch ihn versöhnt wurden. Und durch seinen Geist werden wir dazu befähigt, eine Gemeinschaft zu sein, die Jesus widerspiegelt und so zu leben, wie er gelebt hat. Lasst uns also nicht unterschätzen, wie wichtig das Gebet ist. Denn es ist ja Gott, wie Paulus sie sagt, von dem Selbstlosigkeit kommt, von dem Christusähnlichkeit kommt, von dem standhaftes Ausharren kommt, von dem Trost kommt, von dem Einmütigkeit kommt und von dem Hoffnung kommt. All das muss Gott uns schenken. Und da Paulus dafür betet, sollen wir dann nicht auch davon ausgehen, dass Gott auch uns diese Dinge als Antwort auf unsere Gebete schenken möchte? Zwei ganz praktische Anwendungen zum Gebet. Jens hat das vorhin gesagt, wir haben nachher diese Gebetszeit um 18.30 Uhr. Wenn es euch möglich ist, kommt vorbei. Wir haben einmal im Monat diese Zeit vor dem Lobpreisabend, wo wir gemeinsam beten wollen, hier im Saal. Und ich träume wirklich davon, dass wir eines Tages alle zusammen Gott eindringlich im Gebet anrufen, dass er uns das schenken möge, was wir in eigener Kraft oder aus eigener Kraft nicht tun und nicht sein können. Und zweitens, wenn wir als Gemeinde beten, das machen wir ja auch im Gottesdienst, dann lasst uns auch oder vor allem für solche Dinge beten, für die Paulus hier gebetet hat. Zum Beispiel, dass Gott uns durch seinen Geist dazu befähigt, Jesus Christus nachzuahmen, seinem Vorbild zu folgen. Oder dass er uns dieses standhafte Ausharren schenkt, das wir brauchen, um in all diesen Widrigkeiten standzuhalten. Oder dass er uns wirklich mit seinem Trost, mit seinem göttlichen Trost tröstet und uns auf die Hoffnung des ewigen Lebens ausrichtet. Das sind Gebetsanliegen, für die Paulus gebetet hat und für die auch wir beten sollten. Also wie können wir Jesus Christus nachahmen? Nur indem wir durch den Heiligen Geist dazu befähigt werden. Und das geschieht einmal durch das vom Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes und dann zweitens auch als Antwort auf unsere Gebete dafür. Und man könnte eigentlich meinen, das wäre doch jetzt ein guter Schlusspunkt, mit dem Paulus hier endet. Aber der Text geht noch weiter. Der Text hat noch einen Vers. Und daran sehen wir auch, dass letztlich diese Harmonie und die Einträchtigkeit und Einmütigkeit in der Gemeinde nicht ein Selbstzweck sind, sondern dass sie einem noch höheren Ziel dienen, nämlich, wie wir hier sehen, der Ehre und Anbetung Gottes des Vaters. Paulus ruft uns dazu auf, Christus nachzuahmen durch die Befähigung des Heiligen Geistes zur Ehre Gottes des Vaters. Und wir sehen das in dem letzten Vers, in dem Abschlussvers in Vers 6, wo Paulus sagt, damit ihr einmütig mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus preisen könnt. Dieser Vers zeigt uns, wofür wir als Gemeinde ultimativ existieren. Nicht für uns selbst, sondern für Gott. Es ist ziemlich in Mode, dass Organisationen so eine Art Mission Statement haben, in dem sie bekunden, wofür sie existieren. Und nach diesem Vers müsste unseres lauten, wir existieren, um Gott gemeinsam zu ehren. Paulus hat im Römerbrief schon häufiger über Lobpreis, über Gottesdienst, über Anbetung gesprochen. Das kam schon häufiger vor. Aber an dieser Stelle zeigt er uns, richtet er unseren Blick auf dieses Thema noch einmal, um uns damit auch zu motivieren, das anzustreben, was er in Vers 3 gesagt hat. Dass wir Christus nachahmen. Das ist das Ziel unserer Christusähnlichkeit, dass wir gemeinsam Gott anbeten können. Und wenn sich die Starken und die Schwachen überwerfen und keine Rücksicht aufeinander nehmen und einander verachten oder verurteilen, wie bitte soll die Gemeinde dann das tun, wofür sie existiert? Gott einmütig mit einem Mund zu preisen. Wie soll das gehen, wenn die Gemeinde zerstritten ist, wenn sie zweigeteilt ist, dass sie Gott einmütig mit einem Mund preisen soll? Es geht nicht. Und wir müssen verstehen, dass Gottes Erlösungsprojekt nicht darin besteht, einzelne Personen zu retten, die dann jeder einzeln irgendwie in seiner Ecke im Himmel Gott anbeten, sondern dass wir immer sehen, Gott erlöst sich ein Volk, er erlöst sich eine Gemeinde, die ihn gemeinsam als eine Einheit preisen. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern und gemeinsam Gott anbeten und nicht jeder zu Hause seine stille Zeit macht und die Bibel liest und sich eine Predigt anhört und ein paar Lobpreislieder singt. Nein, wir sind eine erlöste Gemeinde. Und diese Einheit kommt dadurch zustande, dass wir Christus nachahmen und darin unsere Einheit finden. Wenn Menschen, die ganz unterschiedlich sind, trotz ihrer Unterschiede, Gott wie aus einem Munde gemeinsam preisen, dann wird diese Einheit, die im Himmel vollendet werden wird, schon jetzt hier auf Erden sichtbar. Und dadurch wird sichtbar, wie mächtig und herrlich Gott ist. Es ist auch interessant, wie Paulus Gott hier bezeichnet. Er sagt nämlich, wir sollen den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus preisen. Und damit betont er noch einmal, wie wichtig die Rolle ist, die Jesus Christus eingenommen hat, als ein Vermittler zwischen Gott und uns. Er erinnert uns daran, was wir sind, als Gemeinde sind wir durch unseren Herrn Jesus Christus. Gott ist auch unser Gott und Vater, weil wir mit Jesus Christus, unserem Herrn, verbunden sind. Das ist, was wir als Gemeinde miteinander teilen und was uns verbindet, dass wir ein und denselben Herrn haben, Jesus Christus, der unser Erlöser geworden ist und der unser Herr geworden ist. Und so wie vielleicht in der Ehe manche Streitigkeit richtig eingeordnet und auch überwunden werden kann, indem man einen Schritt zurücknimmt und erneut erkennt, was wirklich wichtig ist, wofür man als Ehepaar eigentlich da ist, was einen verbindet und was einen ausmacht, so zeigt auch Paulus uns hier, dass wir auch als Gemeinde das immer wieder brauchen, diese Rückbesinnung auf das, wofür wir eigentlich da sind, auf das, was uns trotz unserer Unterschiede immer eint. Wir existieren für die gemeinsame Anbetung Gottes, des Vaters oder des Gottes und Vaters unseres Herrn Jesus Christus. Also lasst uns Christus nachahmen durch die Befähigung des Heiligen Geistes zur Ehre Gottes, des Vaters. Ich bete mit uns. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du in diese Welt gekommen bist, um unser Erlöser zu sein und uns auch dann ein Vorbild zu geben, dem wir nacheifern sollen. Du hast dich uns ganz hingegeben, du hast selbstlos den Weg des Kreuzes auf dich genommen und du hast uns höher geachtet als dich selbst. Und wir bitten dich, dass du uns durch deinen Heiligen Geist dazu befähigst, dir diesem Weg nachzugehen und auch uns selbst zu verleugnen und die anderen Menschen um uns herum, besonders in der Gemeinde, zu lieben, so wie du uns geliebt hast. Damit dadurch eine Einmütigkeit und Einheit entsteht, in der es möglich ist, dich gemeinsam mit einem Munde anzubeten und zu loben und zu preisen. Und wir danken dir für diese geistlichen Gaben, die du uns geschenkt hast, diese Einheit, diese Hoffnung, den Trost, die Ermutigung. Und wir bitten dich, dass wir ja durch das betende Lesen deines Wortes immer wieder von dir ermutigt werden und gestärkt werden, diesen Weg Jesus hinterher weiterzugehen und auf dieses Ziel, was du uns gesetzt hast, weiter hinzulaufen, bis wir das Ziel erreicht haben. Amen. Ja, lasst uns jetzt noch einmal gemeinsam singen und danach auch noch eine Gebetsgemeinschaft haben.